Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 Talk.
Wissenschaft im Gespräch mit
Christian Heuss.
Ein Thema, zwei Perspektiven, das ist Wissenschaft im Gespräch. Heute zum Thema Biobanken. Wenn Sie jetzt an eine Parkbank aus biologischem Holz oder an ein grün-ökologisch angehauchtes Finanzinstitut denken, dann liegen Sie mehrfach falsch. Biobanken sind eine Erfindung der modernen medizinischen Wissenschaften. Eine Bank, eine Aufbewahrungsstätte für biologisch-medizinische Objekte, Blut, Gewebeproben und so weiter. Und nicht nur das, auch die ganzen Patientendaten zu diesem Objekt sind in der Biobank gespeichert. Wozu Biobanken dienen und was für eine Bedeutung ihnen zukommt in der medizinischen Forschung, aber auch in unserer modernen Gesellschaft, das ist das Thema der heutigen Sendung Wissenschaft im Gespräch. Mir vis-à-vis sind Aurel Perren und Priska Giesler. Aurel Perren ist der oberste Biobanker der Schweiz. Er ist Professor für Pathologie am Inselspital in Bern und ist auch Präsident der Stiftung Biobank Swiss. Priska Giesler ist Wissenschaftssoziologin am Collegium Helveticum in Zürich und auch tätig als Professorin an der Hochschule der Künste in Bern. Sie interessiert sich in ihrer Arbeit speziell fürs Sammeln und was das für eine Bedeutung für Wissenschaft und Gesellschaft hat. Herzlich willkommen, Aurel Perren, Priska Giesler. Aurel Perren, in einem Finanzinstitut, einer Geldbank, wird Geld aufbewahrt, reinvestiert, um damit Geld zu verdienen. Es wird Geld verliehen, Profite werden erwirtschaftet. Welchen Profit können Sie in einer Biobank erwirtschaften?
Ich glaube, der Vergleich mit der Bank, wo das Geld liegt, ist ein sehr guter Vergleich. Der einzige Unterschied zur Biobank ist, dass wir nicht das Geld sammeln und herausgeben und in Zirkulation geben, sondern dass wir biologisches Material sammeln, Leuten verfügbar machen und in Zirkulation geben.
Was für biologisches Material ist denn das? Von was reden wir da?
Biologisches Material, das ist extrem breit. Biobanken können alles enthalten, was Sie sich vorstellen können. Es kann Biobanken von Urin, von Serum, von Stuhl, von Tumorgewebe, von Normalgewebe oder, wenn Sie wollen, von Mäuseschwänzen geben.
Also letztlich, wenn wir jetzt beim Menschen bleiben, letztlich alles, was den Menschen in irgendeiner Form ausmacht.
Genau, alles, was biologisches Material vom Menschen ist, kann in humanen Biobanken gesammelt werden und wird auf die eine oder andere Art irgendwo auf der Welt bestimmt auch gesammelt.
Das tönt alles ein bisschen wild, Kuriositätenkabinett an den Spitälern in diesen Biobanken. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Was sind Ihre Tresore? Wie sind diese Proben dort und wie werden die irgendwie systematisch beschrieben oder gesammelt?
Wir müssen uns bewusst sein, dass es eine extreme Vielfalt von Biobanken gibt, die eben auch diese, wie Sie sagen, Kuriositätensammlungen ermöglichen. Es gibt eigentlich, wenn man ganz grob unterteilt, zwei große Arten von Biobanken. Die einen Biobanken sammeln ganz spezifisch biologisches Material, basierend auf einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Blut von zuckerkranken Menschen. Die andere Art Biobanken, die es auch gibt, ist das Gewebe oder biologisches Material, was zum Beispiel im Spital bei einer Untersuchung anfällt. Das kann eine Blutentnahme sein, das kann Gewebe von einer Operation sein, wo der Blinddarm herausoperiert wird, dass dieses Gewebe zuerst untersucht wird. Das ist der diagnostische Zweck der Gewebsentnahme, dass das Gewebe aber nachher auch in eine Biobank einfließt und mit Einverständnis des Patienten der Forschungswelt zur Verfügung gestellt werden kann.
Und dann, wenn es dieser Forschungswelt zur Verfügung steht, was kann der einzelne Forscher damit machen? Es lagert ja jetzt erstmal in dieser Bank. Wo ist jetzt der Gewinn, der da erzielt werden kann?
Also in der Bank, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, in der Bank, der Biobank lagert einerseits das Material, das Gewebe, andererseits lagern aber auch Daten zu diesem Gewebe, nämlich wurde der Patient geheilt oder nicht, ist der Patient verstorben, hat die Medikation, das Medikament, das der Patient erhalten hat, gewirkt oder nicht. Und wenn wir jetzt beim Beispiel vom Blut beim Diabetiker bleiben, kann mit diesem Blut untersucht werden, ob eine spezifische Therapie bei diesem Patienten gewirkt hat. Oder man kann versuchen herauszufinden, bei welchen Patienten aufgrund von Merkmalen im Blut können wir im Vornherein sagen, ob die Therapie wirken wird. Das ist einer der großen Einsatzpunkte von Biobanken, ist, dass man sogenannte prädiktive Marker sucht, also Merkmale, um vorhersagen zu können, ob eine Behandlung wirken wird oder nicht.
Also der Forscher hat die Möglichkeit, wie eine Frage an diese Bank zu stellen, indem dass er zum Beispiel von einer bestimmten Patientengruppe bestimmte Merkmale sucht und das in Verbindung setzt, wie er behandelt wurde und kann schauen, hat ein Medikament gewirkt oder nicht oder hat das bestimmte Merkmal die Krankheit ausgelöst oder nicht.
Genau, ich glaube, das ist der Punkt. Der Forscher hat irgendeine Hypothese, zum Beispiel basierend auf Untersuchungen an Zellkulturen oder an Mäusen, und denkt, jetzt habe ich etwas herausgefunden, was beim Menschen so funktionieren könnte. Und da kann er eine Anfrage stellen, das läuft über die Ethikkommission, an die Biobank, ob Gewebe für seine Fragestellung vorhanden ist. Und wenn das positiv beantwortet wird von der Biobank, von der Ethikkommission, wird der Forscher Gewebe zur Verfügung haben und seine Hypothese überprüfen können.
Ich möchte gerne den Ball Priska Giesler zuspielen. Biobanken, das haben wir jetzt gehört, das ist eine ganz spezielle Art von Sammlungen eigentlich, einer modernen wissenschaftlichen Sammlung. Was macht eine Biobank irgendwie qualitativ neu oder anders gegenüber anderen wissenschaftlichen Sammlungen, wie wir sie vielleicht aus anatomischen Museen oder so kennen?
Das weiß ich je länger, desto weniger, ehrlich gesagt. Je länger ich darüber nachdenke, über das Thema Sammeln, scheint mir nicht mehr so klar, ob sich Sammlungen und eben Banken von biologischem Material tatsächlich so sehr unterscheiden von naturhistorischen Sammlungen. Biobanken gibt es etwa seit den 1930er Jahren, da ist der Begriff eigentlich das erste Mal aufgetaucht. Und seit dort und dann insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird dieser Begriff immer häufiger verwendet. Er wird eben im Zusammenhang mit biomedizinischer Forschung vor allem verwendet und deutet eigentlich zuerst einmal darauf hin, dass hier eine Umwertung stattfindet von der Bewertung des Materials, während es sich eigentlich tatsächlich um Sammlungen einfach handelt.
Also mit Umbewertung meinen Sie genau was?
Das Material in naturhistorischen Sammlungen, das eben über das 18., 19. und 20. Jahrhundert hinweg gesammelt wurde, wurde hauptsächlich aus naturhistorischem Interesse gesammelt. Da hat eine Verschiebung quasi stattgefunden hin von diesen Sammlungen in die Richtung, dass man damit biomedizinische Forschung machen möchte, dass man Medikamente entwickeln möchte mit Hilfe der Analysen, die an diesen Materialien gemacht werden. Und deswegen ist eben stärker von, würde ich jetzt mal vermuten, von Banken die Rede, weil Banken ja auch eine Aufgabe eigentlich erledigen, in der es um einen Wert geht, nämlich Geld. Also das ist ganz klar das Symbol oder das klare Material von Wert. Und indem man von Banken redet, sagt man natürlich eigentlich auch, dass es sich hier um ein ganz wertvolles Material, um ein besonders wertvolles Material handelt, mit dem eben jetzt stärker etwas anderes gemacht wird, nicht mehr einfach systematisch kategorisiert, sondern eben spezifischer gesucht wird nach eben Krankheitstypen, nach Behandlungsarten, so dass da jetzt eigentlich etwas anderes gemacht werden soll.
Aurel Perrin, Priska Giesler hat gesagt, eine Umbewertung hat stattgefunden. Wenn man diese alten Sammlungen anschaut, hätte man eher vergleichende Studien gemacht, die Systematik des Tierreichs oder so dargestellt. Eigentlich so anders ist das ja jetzt eigentlich gar nicht. Eine Biobanksammlung ist ja eigentlich auch, da vergleicht man jetzt halt einfach Gewebeproben miteinander.
Was anders ist, ist die Methode, mit der man das Gesammelte nachher untersucht. Und da hat sich natürlich in den letzten 100 Jahren Gewaltiges getan. Wir haben heutzutage mit moderner molekularbiologischer Technik die Möglichkeit, zum Beispiel das gesamte Genom innerhalb von kurzer Zeit einer Probe, das gesamte Genom zu sequenzieren. Noch vor 10 Jahren war das eine Arbeit von mehreren Jahren oder Jahrzehnten und heute können wir es in wenigen Tagen. Und durch das, dass sich die Methodik so verändert hat, ist häufig im Moment der limitierende Faktor an der biomedizinischen Forschung gar nicht die Methode, sondern das Material, auf dem die Methode angewandt werden wird. Das war früher wahrscheinlich etwas anderes, weil die Methodik ganz eine andere war. Es war viel einfacher, sage jetzt, visuelle Beschreibungen, Messungen. Und heute ist die Methodenvielfalt enorm.
Also mit Methodenvielfalt meinen Sie, Sie können diese Gewebsproben also auf der genetischen Ebene anschauen beispielsweise, aber Sie können auch nach irgendwelchen bestimmten Faktoren suchen, die typisch sind für einen Krebs, für einen Tumor beispielsweise, oder das äußere Aussehen anschauen.
Genau, das äußere Aussehen im Fall von Tumor wäre die histopathologische Untersuchung, das ist das tägliche Büro von Pathologen. Das ist in Tumorbanken ein ganz wichtiger Teil, damit wir es vergleichen können mit dem Wissen, was wir heute haben. Damit wir die Resultate der neuen Methoden vergleichen können mit dem Wissen, das wir heute haben. Und wir können heute riesige, unvorstellbar große Datenmengen zu einer solchen Probe generieren.
Priska Giesler?
Ja, mich würde interessieren, Sie haben die Verfügbarkeit der Materialien angesprochen vorher. Sie haben gesagt, dass das eigentlich schwierig geworden ist oder anders, sich anders strukturiert als früher, anders zugegriffen werden kann, dass das eben ein Problem sein kann. Eben, wenn ich daran denke, dass früher das ja auch nicht einfach war, wenn man an zoologische Forscher denkt, die haben ja große Netzwerke gespannt über die Welt hinweg, zwischen Afrika, Amerika, Europa, um sich die Materialien gegenseitig zu bringen oder zu holen. Oder sie haben sich besucht in ihren Sammlungen, haben die Objekte angeschaut. Ich bin eben manchmal gar nicht so sicher, ob sich da wirklich das so sehr geändert hat.
Ich glaube, das Problem dahinter ist, was wir ganz am Anfang gehört haben, dass man gar nicht weiß, dass vielleicht drei Türen weiter, ich sage jetzt innerhalb von meinem Institut, jemand etwas sammelt, was ich eigentlich genau dringend brauchen würde.
Für Ihre Forschung.
Für meine Forschung. Und jetzt sind wir genau beim Gedanken von Biobank Suisse angelangt. Das ist eine Stiftung, die sich genau diese Vernetzung von Biobanken als strategisches Ziel gesetzt hat. Die Idee dahinter ist, dass alle Biobanken die Möglichkeit haben, die Daten zu den Proben, die sie bei sich gelagert haben, auf eine Datenbank aufzuspielen, wo alle Forscher der Gemeinschaft darauf zugreifen können und dann an die entsprechende kleine Biobank oder große Biobank von der Stiftung Biobank Suisse her verwiesen werden. Also diese Vernetzung ist genau, was wir brauchen, aber da sind wir in den Anfängen. Biobank Suisse ist im Aufbau, fängt jetzt an, funktionell zu werden. In Deutschland gibt es eine entsprechende Meta-Biobank, wie wir das nennen. Und es gibt auch schon so Hirngespinste, Gedanken innerhalb von Europa, dann diese verschiedenen Biobanken miteinander zu verlinken. Aber das ist im Aufbau begriffen, das haben wir noch nicht.
Also so etwas wie eine Google-Suchmaschine, sage ich jetzt mal, für biologische Proben, die da irgendwo lagern an pathologischen Instituten rund um die Welt.
Ja, das wäre für den Forscher eine Idealvorstellung. Wir müssen uns natürlich schon bewusst sein, dass das nicht ganz gleich einfach ist wie mit Google. Schon mit Google diskutieren wir Persönlichkeitsschutzrechte, Datenschutzrechte, und das ist nicht so einfach, eine Form zu finden, wo solche biologischen Sammlungen der Forscherwelt zur Verfügung oder suchbar gemacht werden können, mit Einbehaltung der Datenschutzrechte, was natürlich ein zentraler Punkt ist.
Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS2 und DRS4 News, heute zum Thema Biobanken, und bei mir zu Gast sind Priska Giesler, Wissenschaftssoziologin, und Aurel Perren, Pathologe und Biobankdirektor. Datenschutz, das ist genau der Punkt, auf den ich Sie eigentlich stoßen wollte. Irgendwie ist es ja doch ein bisschen seltsam, vielleicht im allgemeinen Empfinden, da lagern aber Tausende von Gewebeproben von Menschen in irgendwelchen Tiefgefrierern und Daten, die dazugehören. Und da sind jetzt Forscher, die mit dem irgendwie was machen wollen. Können Sie mir ein bisschen dieses Unbehagen nehmen, Aurel Perren?
Ich glaube, es ist ein Unbehagen vorhanden. Dieses Unbehagen, hoffe ich, kann ich Ihnen nehmen mit zwei Aspekten. Erstens wissen wir, dass, also muss das Gewebe vom Patienten aus Interesse des Patienten sowieso gelagert werden. Mit dem Beispiel der Pathologie. Beim Patienten wurde ein Tumor des Dickdarms operiert. 5 Jahre später hat der Patient irgendwo einen zweiten Tumor. Dann kann es ganz wichtig sein, diesen zweiten Tumor mit dem ersten Tumor zu vergleichen. Also die Lagerung des Gewebes ist in direktem Interesse des Patienten.
Und das findet sowieso statt, wenn eine Operation zum Beispiel am Inselspital stattfindet, dann wird eine Tumorprobe dieses Tumors eingelagert.
Es ist meine Pflicht als Pathologe, auch im Nachhinein nachweisen zu können, wieso ich zur Diagnose Krebs gekommen bin. Und diese Gewebeprobe gehört im weitesten Sinn zu einer Art Krankengeschichte des Patienten. Was jetzt geschieht, das heißt noch nicht, dass diese Probe für Forschungszwecke eingesetzt werden kann. Das ist der zweite Punkt. Was heute geschieht und was in Universitätsspitälern, wo Biobanken vor allem liegen, bei jedem Patienten, der operiert wird, geschieht, ist, dass er vor der Operation mit seinem Arzt darüber aufgeklärt wird, was eine Biobank ist und sein Einverständnis gibt, dass seine Probe für Forschungszwecke benutzt werden darf. Die Erfahrung zeigt, dass eine überwältigende Mehrzahl der Patienten, das ist deutlich über 90%, einverstanden sind, dass dieses Gewebe zum Wohl von ihnen, aber zumindest zum Wohl von Patienten, die an der gleichen Krankheit leiden, für die Forschung eingesetzt werden kann. Die Zustimmungsrate ist extrem groß. Wenn ein Patient ablehnt, steht das Gewebe nicht für Forschungszwecke zur Verfügung.
Also da gibt es letztlich eine Wahlfreiheit des Patienten. Priska Giesler, Sie haben sich gemeldet.
Ja, ich denke, ich hätte ein paar Fragen, aber eine der Fragen, die mir jetzt direkt hier brennt, ist schon die Frage nach dem, wem gehört dieses Gewebe, wenn es gelagert wird. Das ist klar, das ist eigentlich einfach zu beantworten. Natürlich gehört es zu diesem, oder nehme ich an, relativ einfach, es gehört natürlich nach wie vor zu diesem Menschen. Was mir aber gerade eingefallen ist, kann ein Mensch selber wieder auf sein eigenes Gewebe zugreifen?
Ja, natürlich, das Gewebe gehört dem Patienten. Das Gewebe gehört nicht der Biobank, das Gewebe gehört dem Patienten. Der Patient hat einerseits jederzeit das Recht, seine Einwilligung zurückzuziehen. Wenn dies passiert, wird das Gewebe und die Daten aus der Biobank entfernt, die Daten werden gelöscht und das Gewebe wird zerstört. Der Patient hat auch die Möglichkeit, das Gewebe zu verlangen. Das passiert manchmal bei Patienten, die einen Teil von ihrem Tumorgewebe, aus welchen Gründen auch immer, weil sie nach Amerika ziehen und das dort ihrem neuen Arzt geben wollen, verlangen. Dann müssten sie mir als Institutsleiter bestätigen, dass sie das wollten und mich von meiner Aufbewahrungspflicht entheben. Und dann können sie das Gewebe mitnehmen.
Ah, interessant.
Zu Beginn haben wir über Sammlungen gesprochen. Und Priska Giesler hat gesagt, Sammlungen sind etwas Systematisches. Man hat gewisse Kriterien, nachdem man diese Sammlung auch ordnet. Wie ist es bei einer Biobank? Die Leute werden ja mehr oder weniger zufällig krank, erkranken an was immer. Sie haben die Pflicht, sagen Sie, diese Tumorproben beispielsweise einzulagern. Ist das eigentlich ein bisschen ein wildes Sammeln, auch in der Hoffnung, dass in Zukunft man mit dieser Sammlung vielleicht auch Fragen beantworten kann, die man heute noch gar nicht kennt?
Ja, jetzt sind wir wieder bei meinem Punkt, dass es eben zwei verschiedene Sorten von Biobanken ganz grob gibt. Die eine, die ganz spezifisch sammelt für eine Frage, und die zweite Sorte Biobank, und das ist, was jetzt am Zunehmen ist, was jetzt immer mehr das Bedürfnis erkannt wird, ist einfach das, wie Sie sagen, wilde Sammeln, das Sammeln von Tumorproben. Obwohl wir im Moment noch gar nicht genau wissen, weshalb wir es sammeln, wissen wir, dass wir Methoden haben, dass wir in Zukunft damit Fragen, wie zum Beispiel ein Tumor auf ein Medikament anspricht, beantworten können. Und das ist ein, wie Sie sagen, Sammeln in die Zukunft, wo wir noch nicht wissen, was von der Biobank effektiv dann genutzt werden wird.
Was sagen Sie als Soziologin dazu?
Ja, eben, ich finde eigentlich wieder historisch gesehen, dass das gar nicht so neu ist, dass das natürlich auch passiert ist mit Knochensammlungen, mit Muschelsammlungen, mit ganz vielen schönen Dingen auch, die eben in den naturhistorischen Sammlungen aufbewahrt wurden. Was ich mich frage, ist schon, inwiefern diese Materialien, die ja sehr spezifisch aufbewahrt werden, das sind ja sehr diffizile und komplexe Aufbewahrungsarten heutzutage, wie sehr diese Materialien überhaupt austauschbar sind. Also wie kann man davon ausgehen, dass die Art, wie das Spital in Boston die Tumore erstens sammelt, welche Tumore es sammelt und dann auch, wie sie es aufbewahren, tatsächlich dann kompatibel ist mit der Art, die ich suche, wenn ich hier in Zürich oder in Bern mein Forschungsprojekt durchführe.
Gibt es da internationale Standards, wie man sowas macht, Aurel?
Es gibt Standards, wie zum Beispiel Gewebe gesammelt werden soll von Tumoren. Das Problem von diesen Standards haben wir aber soeben von Frau Giesler gehört. Wir wissen noch nicht, wofür wir das Gewebe brauchen würden. Und es gibt nicht eine Sammelmethode oder eine Aufarbeitungsmethode des Gewebes, die für alles perfekt ist. Und das bedingt, dass es jetzt, heutzutage geht es um Akkreditierung von Tumorbanken, wo das immer mehr normiert wird. Und da fängt man an zu merken, dass eine zu starke Normierung gar nicht wünschenswert ist, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn eben in Bern und in Zürich leicht anders gesammelt wird, weil je nach Fragestellung eignet sich dann plötzlich das Gewebe von Bern besser als das Gewebe von Zürich. Also da sind wir an einer Grenze von wie viel kann man reglementieren und wie viel Freiheit muss in der Biobank noch sein.
Wir leben in einer Zeit, da wird überall gesammelt. Daten werden gesammelt. Es wird nicht mehr einfach aussortiert von Beginn weg, sondern irgendwie der Datenmüll, sage ich jetzt mal, der wächst exponentiell an und man hat intelligente Suchmaschinen, um sich wieder das herauszufiltern, was einem dann vielleicht interessiert. Ist diese Gefahr bei diesen Biobanken nicht auch da, dass man da überall unglaublich große Kapazitäten aufbaut und dann vielleicht am Schluss der Erkenntniswert relativ gering ist?
Das ist zurzeit ein Problem von Biobanken, also Biobanken von Tumorbanken möchte ich jetzt spezifischer sprechen. Das ist spezifischer mein Gebiet. So Frischgewebstumorbanken im größeren Stil werden seit 15, vielleicht 20 Jahren existieren diese und das Gewebe wird benutzt. Und ein Problem, was man anfängt zu bemerken, ist, dass nur etwa 2-3% der gesammelten Proben je für Forschungszwecke benutzt werden. Genau in diesem Punkt kommt aber wieder meiner Meinung nach eine Funktion von Biobank Swiss, dass eben diese Proben breiter zugänglich gemacht werden müssen, dass wir nicht 98% sammeln und gar nie benutzen, sondern dass wir, wie bei der Geldbank, einen möglichst großen Turnover vom Gewebe erreichen können.
Priska Giesler?
Es ist ein interessanter Trend, auch diese Einteilung eigentlich, die, auf die Sie hingewiesen haben, Herr Perren, in die Banken, die eben für, spezifisch für Projekte angelegt werden und dann die Banken, die aus Untersuchungsmaterial quasi geöffnet werden, wo man ja dann eigentlich quasi davon oder sich überlegen muss, wenn man zur Ärztin geht und sich Blut nehmen lässt und das dann eingeschickt wird irgendwo in ein Labor, man sich dann denkt, wird das jetzt auch für Forschung eingesetzt? Was passiert dann mit diesem Material? Wird das, steigert sich das? Wird das immer mehr, dass ich immer mehr verschiedene Gewebearten quasi abgebe im Laufe meines Lebens und die dann in eine Zirkulation gebracht werden, von der ich gar nichts weiß? Da denke ich, weiß man vielleicht wie auch ein bisschen wenig öffentlich darüber, wohin diese Materialien dann gelangen, wenn die Forschenden damit ihre Projekte durchgeführt haben und Erkenntnisse über eine bestimmte Krankheit oder Behandlungsarten von Krankheiten erlangt haben. Welches Wissen wird generiert und was ist dann eigentlich der Wert des Materials oder auch des Wissens, das ja ursprünglich von mir jetzt gekommen ist?
Bezüglich Wert möchte ich etwas ganz klar präzisieren. Wenn wir jetzt hier von Wert sprechen, bin ich einverstanden. Dieses Gewebe hat einen Wert, aber ich möchte ganz klar sagen, dieses Gewebe wird in der Schweiz nie verkauft. Das ist gesetzlich geregelt. Dieses Gewebe darf in der Schweiz nicht verkauft werden. Also wenn wir von Wert reden, sprechen wir nicht von Geldwert. Das ist die erste für mich ganz wichtige Präzisierung.
Wie ist es denn mit dem Schutz der Persönlichkeit, was Frau Giesler auch angesprochen hat? Also muss ich mir Sorgen machen, dass mein Nachbar beispielsweise plötzlich meine Gewebeprobe in die Hand bekommt und etwas über mich erfährt, was er eigentlich nicht erfahren soll?
Gewebe, die aus einer Biobank herausgegeben werden, werden nie mit Personendaten herausgegeben. Das ist vom Datenschutz her ganz klar geregelt. Solche Gewebe werden als anonyme Gewebe mit krankheitsspezifischen Daten herausgegeben. Aber Sie werden nicht wissen, ob der Patient, der diesen Tumor hatte, in Zürich oder in Basel oder in Bern gelebt hat. Und Sie werden schon gar nicht wissen, wie dieser Patient geheißen hat.
Zum Schluss, in welche Richtung, glauben Sie, Aurel Perren, wird sich die Biobank entwickeln? Wird das tatsächlich ein so wichtiges Instrument der Forschung, wie das jetzt auch immer wieder dargestellt wird?
Ich glaube, es wird zu einem noch wichtigeren Instrument der Forschung werden. Sicher, was die Tumorforschung angeht, haben wir mit den neuen genetischen Möglichkeiten die Möglichkeit, verschiedene Tumorsubtypen zu identifizieren, die unterschiedlich behandelt werden können. Vielleicht wird es einmal so weit kommen, dass wir wirklich so viel über die Tumoren verstehen, dass wir jeden Tumor beim Patienten individuell an den Tumor adaptiert behandeln können. Die einzige Art, um dahin zu kommen, ist über Biobanken.
Priska Giesler, Biobanken als moderne Sammelform, bringt uns das weiter?
Ich denke, es wird schon etwas bringen. Also wie Herr Perren ja auch gesagt hat, es wird ja Forschung damit gemacht mit diesem Gewebe und da werden auch Erkenntnisse erschaffen. Was ich dazu denke auch noch, ist halt einfach, dass dieses dass es natürlich auch gleichzeitig immer schwieriger wird und auch immer aufwendiger wird, wenn man daran denkt, dass eben eher immer mehr gesammelt wird, diese Sammlungen auch zu bearbeiten, zu organisieren, die Materialien tatsächlich als konkretes Material, das ja irgendwo vorhanden ist, zu aufzubewahren. Das ist einfach, sind sehr aufwendige technische, biologische Prozesse. Und da bin ich gespannt, in welche Richtung man gehen kann, ob man nicht wieder spezifischer dann anfängt zu sammeln. Das könnte auch sein, könnte ich mir auch vorstellen, weil es wahrscheinlich nicht geht, alles zu sammeln. Aber wir werden sehen, in welche Richtung sich das entwickeln muss.
Biobanken, ein wichtiges Werkzeug für die medizinische Forschung oder ein Kuriositätenkabinett des 21. Jahrhunderts. Das war eine weitere Folge von Wissenschaft im Gespräch. Ein Thema, zwei Perspektiven auf DRS2 und DRS4 News. Bei mir am Tisch Priska Giesler, Wissenschaftssoziologin am Collegium Helveticum in Zürich und an der Hochschule der Künste in Bern, und Aurel Perren, Direktor des Instituts für Pathologie am Inselspital Bern. Mein Name Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.